Die Verbrechen sind um 10% zurückgegangen in Deutschland. Da fällt ja manchen die Grundlage für ihre Polemik schwierig. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Ja, ich grüße Ihnen einen schönen Morgen, wünsche ich Ihnen natürlich auch und hoffe, Sie haben den Sommer, der letzte Woche stattgefunden hat, gut überlebt.
Ja, alles wunderbar. Das ist eine schöne Zeit.
Ja, war wunderbar. Wir wollen ja hoffen, vielleicht wird es ein bisschen mehr mit den Verbrechen. Ja, das ist schon bemerkenswert. Ich habe das ja auch im Wahlkampf beispielsweise in Erfurt gemerkt, dass entgegen allen Zahlen und Tatsachen Polemik natürlich Angst gemacht wird. Und offensichtlich gibt es immer noch genug Leute, die dem glauben, das ist etwas, was in der Politik nicht übersehen werden darf, dass man durch Angst schüren tatsächlich an den Fakten vorbei etwas machen kann.
Wie kommt das, dass gefühltes Wissen oder so gefühlte Gewissheiten so hartnäckig sind, sich so durchsetzen und gegen die tatsächlichen Fakten wenig Chance haben?
Naja, es sind ja auch viele ältere Leute, die da betroffen sind. Da ist die Beweglichkeit geringer, da ist auch die Wehrfähigkeit, die gefühlte geringer. Und wenn dann dazu jemand politisch kommt, der ständig erzählt, es wird ganz schlimm, es wird immer schlimmer, es wird noch schlimmer, dann fangen die Leute an, es in der Birne zu kriegen. Und dann verhalten sie sich dementsprechend. Es ist ja ähnlich auch mit der Wirtschaftslage. Schauen Sie, die Rentner im Osten sind in den letzten 4-5 Jahren also mit sehr vielen Rentenerhöhungen bedacht worden. Die Stimmung hat es bei ihnen nicht wesentlich verändert, zumindest bei vielen. Also es gibt vernünftige Menschen, es gibt weniger vernünftige. Das heißt, da lässt sich immer wieder gegen die Tatsachen, gegen die Fakten anarbeiten. Und wenn man dann von einem Wohnungseinbruch in der Nähe hört, dann glaubt man schon, dass da irgendwas gedreht wird an den Zahlen, obwohl da natürlich längst, sage ich mal, das Ganze nachforschbar ist. Das heißt, es ist nicht zu erfinden an dieser Stelle.
Unsere Freundinnen und Freunde in Weimar haben es schon geschafft. Die haben sich schon einen Stadtoberhaupt, eine Verwaltungsspitze gewählt. In Erfurt ist am Sonntag, sind die Menschen nochmal an die Urnen gerufen. Glauben Sie, dass das Thema Sicherheit, auf das ja zumindest die CDU und die AfD gesetzt hat, ziehen wird? Oder ist da eher noch ein Protestpotenzial, die sagen, ach, der Bausewein, naja, der muss vielleicht weg, aber andererseits ist er gar nicht so schlecht. Mal schwer zu sagen bei Stichwahl, wer dann hingeht, oder?
Naja, erstmal stellen wir immer wieder bei Stichwahlen fest, wenn es nicht jetzt tatsächlich einen richtigen thematischen Block gibt, der alle aufregt und bewegt, Korruption oder irgendein totales Danebenliegen eines der Kandidaten, dann kommen dann in der Regel weniger Leute. Und ich vermute mal, das ist kurz keine Überraschung sein, in Erfurt wird das genauso sein. Also der Unterschied zwischen Bausewein und Frau Weizmann ist aus der Sicht von vielen, vor allem auch die zum Teil kleinere, sage ich mal, Kandidaten gewählt haben, die nicht in die Stichwahl kamen, nicht so groß. Also das heißt, da jemanden zu motivieren, zu sagen, also wir wollen lieber das oder jenes, ist nicht ganz so einfach, zumal wenn es tatsächlich keine großen, krassen Themen gibt, die motivieren, die emotional ansprechen. Insofern, glaube ich, wird das relativ ruhig über die Bühne gehen.
Ist der Destabilisierungsprozess der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands noch aufzuhalten oder ist Andrea Nahles so ein Anker?
Ach, man hat fast nur Mitleiden auch mit ihnen. Also der Parteitag, wie der jetzt verlaufen ist, mit den 66%, die einen sagen, ja, 2/3, sind es immerhin geworden. Und wenn man auf der anderen Seite sieht, dass eine völlig unbekannte Gegenkandidatin auf Anhieb fast 30% bekommen hat, dann zeigt das den Zustand, die Zerrissenheit der Partei, die sehr schwer zurande kommt mit ihrer Rolle und auf diese Art und Weise sie selbst wieder demontiert. Das heißt, es geht hier nicht um ein Ergebnis, wie Schulz hatte, von fast 100%. Damals war das emotional völlig überbordend und unsinnig gewesen. Aber genauso ist es nicht sinnvoll, was man jetzt gemacht hat. Das heißt, die SPD als Partei dümpelt weiter dahin. Frau Nahles traue ich einiges zu. Wir haben uns ja über sie sehr frühzeitig unterhalten, dass das eigentlich im Hintergrund diejenige ist, die Kraft und auch die Fähigkeiten hat, vorne eine, wie man so schön sagt, Rampensau zu sein. Das heißt, jemand, der kraftvoll etwas macht. Wir schauen uns das an, ob diese Rolle aus der Fraktion heraus gleichzeitig Opposition und Regierung zu sein, ob das ihr gelingt. Es ist bemerkenswert still um die Tatsache, dass es eine Frau geworden ist. Das hat ja lang genug bei der SPD gedauert, die CDU hat sie ja vorgemacht. Aber ich glaube schon, dass sie auf den Moment sehr stark zielt, wenn die Merkel nicht mehr antritt. Wenn die CDU auch Schwierigkeiten hat, wenn andere Schwierigkeiten haben, dass sie dann als eine der wenigen wichtigen politischen Figuren hier dasteht. Insofern war es für sie gestern nicht angenehm. aber das wird sie nicht aus dem Konzept bringen.
Hm. Kommen wir mal kurz zurück nach Thüringen und nach Eisenach, dem traditionellen Automobilstand.
Das ist ja auch ein Springer
hin und her. Aber ich sehe immer dieses Wartburg-Symbol von dem Auto Wartburg vor mir und denke, wird der Opel-Standort, dachte ich mal, der ist für alle Zeit gesichert. Mitgefahren.
Gut, also es ist schon ein nostalgisches Vehikel im Nachhinein, obwohl man natürlich sehr stolz war, so wie ich, wenn man einen Wartburg besaß und damit fuhr. Ja, ich erinnere mich, es ist fast ein Déjà-vu. Als ich aus dem Amt schied, als Chefredakteur, mein letzter großer Beitrag, der war so ein Tag vorher erschienen, war dem Thema Opel gewidmet und viele Leser haben sogar damals so als Verschwörungstheoretiker vermutet, dass die kritische Auseinandersetzung mit dem Kapitalismus in Eisenach, mit dem, was General Motors damals mit Opel gemacht hat, dass das letztlich dazu geführt hat, dass ich dann aus dem Amt schied. Aber das ist nur eine Facette natürlich gewesen. Also wir haben bei Opel eine hochtragische Entwicklung, die, sage ich mal, wenn Sie die Marke kennen aus den Gesprächen der Älteren, vor dem Krieg war das die Edelmarke in Deutschland. Es war nicht VW, Mercedes war auch, aber das heißt also, sie haben Schritt für Schritt diese Position unter GM nach dem Krieg verloren und selbst Opel Rekord noch in den 60er Jahren waren hochgeschätzte Autos. Dann kam der Mauerfall, dann war sogar, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, der Opel Kadett, was Pendant ist zum Golf, das am meisten verkaufte Auto im Osten. Das heißt, der Ruf war sehr, sehr gut. Und ab da hat man nur Fehler und Unsinn gemacht und am Ende eine große Marke ruiniert. Stellen Sie sich ab den Unsinn vor, die Amerikaner haben darauf bestanden, dass Opel nicht in den Märkten verkauft, also zum Beispiel China, wo die Amerikaner selbst unterwegs sind, die aber dort nichts gebracht haben. Das heißt also, man hat systematisch eine sehr gute Marke, sehr gut beleumundet, hier in Europa, aber auch in der Welt kaputt gemacht. Und es ist natürlich traurig, was da übrig bleibt. Und in dem Augenblick, wo es an die Franzosen gegangen ist, die ja sich sehr in dem gleichen Segment beschäftigen und nicht absehbar ist, dass die noch einmal diese Edelmarke hochbringen wollen, sondern sie als Massenprodukt mit in ihren breite Palette einordnen, dass da die Schwierigkeiten entstehen. Und Eisenach als reine Produktionsstätte hat natürlich dann Probleme. Wir sind ein Hochlotland, wir sind qualitativ hochwertig in unseren Produktionen, aber wir konkurrieren dann mit Produktionsstandorten, die ganz andere Möglichkeiten haben. Insofern sage ich mal, ist das nur ein weiterer Schritt auf dem Weg, eine große Geschichte zu beenden.
Mit Frankreich zu konkurrieren, kann ja im Grunde der europäischen Wirtschaft nur schaden. Da ist ja eigentlich Kooperation angesagt. Auf der wirtschaftlichen Ebene ist das eine. Airbus ist ja vielleicht ein gutes Beispiel dafür. Was so die geopolitischen Ziele anbetrifft, scheint ja Frankreich relativ weit weg zu sein von Deutschland. Oder ist das nur Schein?
Nein, also wir sind hier in Europa schon sehr stark vernetzt. Für uns ist ja Europa auch, sagen wir, in Summe ein ganz, ganz wichtiger Markt und Frankreich ein Teil davon. Viele unserer hochwertigen Produkte gehen nach Frankreich. Wir haben ja wiederholt das Außenhandelsdefizit dieser Länder ja besprochen. Also Deutschland verdient sehr gut in Europa wie kein zweites anderes Land am Euro und an Europa. Insofern ist Frankreich für uns wichtig. Aber was jetzt in Frankreich interessant ist, dass von dort aus ein Impuls kommt, Europa zu stärken, Europa zu verändern, es anzupassen der neuen Situation. Da hat sich Deutschland in letzter Zeit ja so ein bisschen zurückgehalten, weil natürlich auch die innere Situation diese lange Hängepartie mit dazu beigetragen hat. Und man kann doch hoffen, dass man diesen Impuls, den die Franzosen ausschicken, den Macron ausschickt, dass man diese Energie nutzt. Wir haben die im Augenblick nicht. Wir sind sehr pragmatisch, aber oftmals auch ohne, sagen wir mal, der passenden großen Worte, um eine Idee tatsächlich gut zu verkaufen. Da wäre die Kombination schon ganz gut. Die deutsche pragmatische Art und die französische Begeisterung für die Dinge. Insofern hoffe ich, dass Deutschland langsam wieder in die Spur kommt und wir Europa erneuern. Wir brauchen es. Wir sehen ja, die anderen sind in einem desolaten Zustand. Schauen Sie Amerika an und schauen Sie den Wettbewerber China an. Einzeln kann keiner von uns bestehen, das steht fest, egal was da irgendwelche Parteien aus Ängsten heraus versuchen zu machen. Einzeln kann Europa gegen diese Zentren nicht bestehen. Das heißt, wir brauchen mehr Europa und nicht weniger.
Sagt Sergei Lochthofen, der wieder mal in der Weltgeschichte rumreist. Ich hoffe, Sie kommen wieder.
Ich komme. komme selbstverständlich wieder und werde nächsten Montag berichten, wie schön es war.
Ja, und vielleicht kommen Sie auch am Sonntag zur Stichwahl. Haben Sie Zeit?
Ja, da haben wir uns eigentlich vorgenommen gehabt, dass wir unbedingt das nochmal machen. Wenngleich ich, wie gesagt, vermute, dass es nicht mehr ganz so aufregend wird wie bei der ersten Runde.
Nichtsdestotrotz kommen Sie heil und gesund zurück und dann sehen wir uns vielleicht am Sonntag und hören uns auf jeden Fall am nächsten Montag um dieselbe Zeit. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag, Herr Lochthofen. Tschüss.
Ich freue mich schon darauf. Tschüss.